82 mit Alex und Danny und heute Folge 27. Läppert sich langsam.
Ja, es läppert sich langsam. Und außerdem ist mir aufgefallen, dass du wie ein Radiomoderator gerade gesprochen hast.
Das ist, wenn ich über die Musik drüber rede. In meinem ersten Leben war ich mal Radiomoderator. Fürs DDR-Fernsehen. Wir hatten ja nicht mal Bild. Nur Ton.
So, nur Ton.
Genug der Scherze, denn was ist das Motto dieses Podcasts? Wir haben es in 2 Folgen lang schon nicht gesagt. Was ist das Motto?
Ja, wir langweilen nicht. Ich sage das Motto jedes Mal falsch, glaube ich. Ne? Du hast es irgendwann mal schöner ausgedrückt.
Wir wollen die Leute nicht langweilen, es soll nicht fade sein. Wir wollen sie auf ihren Wegen, die sie gehen müssen, die armen Menschen nicht aufhalten. Sie sollen es kurz so mal weghören, mal eben nebenbei, ohne von uns belästigt zu werden. Und deshalb geht's direkt los mit unserer Rubrik.
Das Wort.
Richtig, das Wort. Heute Pionierblase, kollektiv sparen wir uns aus. Nächstes Mal wieder Kommentare, sprecht uns Kommentare zur letzten, zur diesen Folge auf. Wir beschäftigen uns dann damit. Keine Scheu, schickt uns einfach eine WhatsApp oder eine E-Mail, was auch immer. Und wir lesen oder spielen euch vor. Es wäre grandios.
Ich freue mich. Ja, also ich habe ein Wort mitgebracht. Du weißt wie immer nicht, was das Wort ist.
Und ich bin total aufgeregt.
Und für alle Neuen, die jetzt hier dazugeschaltet haben, wir nehmen in dieser Kategorie praktisch uns ein Wort vor, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir rufen unsere Erinnerung auf, assoziieren dazu, schauen, was das vielleicht auch mit uns heute macht oder gemacht hat.
Genau, aber bevor du es verrätst, das Wort, weil ich immer so nervös werde. Ist es ein Alltagswort diesmal oder ein sehr spezielles Fachwort?
Ich glaube, es ist mehr im Alltag verankert und ich glaube, das Fachwort dazu ist ein anderes.
Okay. Ist es ein heiteres Wort, vergnüglich oder etwas Ernstes?
Es ist was Lockeres, würde ich sagen.
Okay. Hast du das ausgesucht, weil du denkst, ich kann viel dazu erzählen oder weil du viel dazu zu erzählen kannst?
Das ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, du hast auf jeden Fall eine Meinung dazu. Jeder wird eine Meinung dazu haben, der das Wort hört.
Ist es ein DDR-Wort oder ein Nachwendewort?
Es ist ganz klar ein Nachwendewort.
Okay, da bin ich sehr gespannt, sagt der Wort. Ich mache die Augen zu.
Sonnenstudio.
Oh mein Gott. Ich habe sehr viel dazu zu erzählen. Ich könnte 2 Stunden über Sonnenstudios reden.
Geil, ja, dann fangen wir an.
Ich war selber früher oft im Sonnenstudio.
Wirklich?
Ja.
Also damit habe ich nicht gerechnet. Gut, dann freue ich mich jetzt schon.
Ich auch nicht. Denn heute ist es für mich, ich verstehe bis heute nicht warum, aber es gab eine Zeit, so ungefähr 2000 bis 2004, das war die G-Star-Jeans-Phase, als es irgendwie auch Mode war, irgendwie ins Sonnenstudio zu gehen im Winter und im Frühjahr. Und wir hatten direkt, wo ich wohnte, am Rudolfplatz, direkt eins riesengroß unter uns im Haus, also schräg gegenüber. Und ich war oft in diesem Sonnenstudio. Und heute wäre es für mich unvorstellbar, ein Sonnenstudio zu besuchen. Aber damals war es irgendwie cool und irgendwie auch ein bisschen entspannend. Irgendwie. Ich weiß auch nicht.
Hast du deinen Eltern oder auch deinen Klassenkameraden gesagt, dass du ins Sonnenstudio gehst?
Nee, das war es in der Kölner Zeit. Da war ich schon erwachsen. Also zur Kindheit und Jugendtagen war ich nie im Sonnenstudio. Ich war dann schon erwachsen. 19, 20, 21.
Ah, okay. Und hast du dann deinen Leuten gesagt, dass du ins Sonnenstudio gehst, oder?
Oh, das ist ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht mehr. Ich meine, ja, man hat es ja gesehen. Ich habe eigentlich, ja, ich glaube schon. Ich glaube, es war kein Tabuthema.
Das ist interessant, weil, also ich bin ein bisschen in jüngeren Jahren ins Sonnenstudio gegangen. Ich glaube, erlaubt war es trotzdem erst ab 16 oder so. Ich glaube, nicht jeder durfte da ja rauf.
Damit hätte ich jetzt wiederum nicht gerechnet.
Aber ich bin relativ selten gegangen und auch also gar nicht so regelmäßig. Aber ich wollte so ein bisschen was von meiner Blässe wegnehmen. Aber ich wollte auf gar keinen Fall, dass man sieht, dass ich in ein Sonnenstudio gegangen bin. Mir war das peinlich, also dass ich im Grunde genommen so eine Form von Eitelkeit gehabt hätte, was natürlich totaler Schwachsinn ist, weil ich habe ja meine Haare gegelt, also war ja irgendwie eine Eitelkeit da, aber ich wollte nicht, dass man sieht, dass ich ins Sonnenstudio gehe, obwohl ganz viele meiner Freunde auch ins Sonnenstudio gegangen sind und deswegen habe ich auch immer die Zeit relativ gering angesetzt und auch die Garstufe.
Ne, ich war ja, ich hatte nicht so viel Geld, ich war immer Freund von kurz und intensiv. Während ich aber auch sehr, ich tendiere nicht zum Sonnenbrand, sondern eher wirklich zur, wie sagt man, man kriegt Farbe. Also ja, immer kurz und schnell.
Aber wie ist es, wenn du jetzt noch am Strand liegst? Also ich weiß gar nicht, liegst du überhaupt am Strand?
Nein, sowas mache
ich. Ich kann mir das gerade gar nicht so richtig vorstellen.
Ich benutze immer sehr viel Sonnenmilch. Das Geheimnis meiner Jugend. Wenig UV-Strahlung auf die Haut. Ja, demzufolge verstehe ich bis heute, also ich kann heute nicht nachvollziehen, was ich damals, was mich geritten hat. Ja. Die wichtigste Frage im Sommer, ja?
Aber wenn du jetzt Hautkrebs kriegen würdest, würdest du jetzt daran zurückdenken und sagen, Mensch, wäre ich bloß nicht ins Sonnenstudio gegangen?
Kann mir eigentlich so nicht passieren, weil ich regelmäßig vorsorge, alle 2-3 Jahre und halte damit das Risiko relativ gering. Ich tendiere ja zu, ich bin sehr leberfleckig geworden, ich habe sehr viele Pigmentflecken überall. Ich mache mir da weniger Sorgen. Ja, die wichtigste Frage beim Solarium ist natürlich, mit Schlüpper oder ohne?
Auf jeden Fall ohne.
Echt? Ich auf jeden Fall mit.
Aber
eine Tanline ist das Beste, was es gibt, finde ich. Dann sieht man wenigstens auch, dass es sich gelohnt hat.
Hör auf, du hast auch eine Tanline beachtet, wow.
Das war das Wichtigste.
Nee, mir ging es darum, dass es eben natürlich aussieht. Oh, okay. Und deswegen auch FKK im Solarium.
Interessant, wir sind da völlig zwei verschiedene Solariumswelten. Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Es wird zu einer Selbsthilfegruppe. Interessant. Ja, ich habe ganz viel zu erzählen, denn Sonnenstudio, also meine persönliche Erfahrung, aber auch, ich habe einen guten Freund, einen meiner ältesten Freunde, dessen Familie hat nach der Wende in Erfurt ein Sonnenstudio aufgemacht und sind damit tatsächlich pleite gegangen, weil sie zu früh waren. Das muss 92, 94 gewesen sein, wo der Trend eben noch nicht war. Der kam ja wirklich so Ende der 90er wirklich auch so überall geschwappt. Und das hat damals, ich kenne das nur aus groben Erzählungen, nie wirklich nicht funktioniert, weil die Leute da noch nicht bereit waren, Geld für künstliche Sonne auszugeben.
Aber das wäre nämlich auch so ein, also wirklich auch so ein Wendeding in meinem Kopf zumindest, wie diese ganzen Sonnenstudios dann irgendwie aufkamen und im Grunde genommen man in der Stadt, in jedem Stadtteil mindestens ein Solarium hatte, wo man hingehen konnte. Also es war irgendwie so eine richtige Solariumswelle. Total verrückt. Und ich muss immer noch dran denken, weil manche Solarien gibt es ja noch. Die werden ja auch immer irgendwie gefühlt moderner. Die Geräte werden immer größer. Also die sehen ja aus wie so Magnetresonanztomographen mittlerweile, habe ich das Gefühl. Und frage mich, also gehen da noch viele Leute hin? Und wie sehr das irgendwie weniger geworden ist. Also das ist wie mit den Videotheken, die es irgendwie praktisch nicht mehr gibt. Es gibt nur noch ganz, ganz wenige, die sich irgendwie darauf spezialisiert haben, irgendwie auf so DVDs, die man irgendwie so aus dem Arthouse-Kino oder so eher kennt. Und so habe ich das Gefühl, dass Solarien auch irgendwie so eine, was ganz Spezielles sind, also für, weiß nicht, Models, SchauspielerInnen und so weiter.
Ich kenne ja auch Leute, die hatten Heimsolarien, auch im Osten vor allem, wo die sich Leute also so ein Ding nach Hause bestellt haben.
Das finde ich so verrückt, also wie viel Platz das wegnimmt, oder? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jetzt hier so ein Heimsolarium bei mir im Wohnzimmer stehen würde, es sieht ja auch wahnsinnig hässlich aus, ne? Und der Stromverbrauch muss doch wahnsinnig
gehen. Der Sandwich-Toaster für eine ganze Person.
Ja. Aber ich muss sagen, ich habe das Solarium gemocht, weil ich mochte diese Wärme, dann dieser komische Geruch, der ja auch irgendwie mal da war. Aber ich bin also regelmäßig so weggepennt. Mhm. Also bei dir war das wahrscheinlich nicht so, weil du ja mal kurz und intensiv hattest. Ja. Ne?
Ich hatte, immer 15 ich hatte lang, Minuten, stärkste Stufe.
Ja, und ich hatte lang und wenig intensiv. Und da gab es immer so einen Punkt, weil ja du natürlich auch so dieses Geräusch hast und dieses Licht, dass ich dann irgendwie so weggedöst bin und manchmal das Gefühl hatte, dass ich irgendwie außerhalb meines Körpers stehe. wenn das Licht dann ausging, dann habe ich mich immer erschreckt. Und dann habe ich aber die Augen noch zugelassen und hatte das Gefühl, ich könnte trotzdem alles sehen. So ganz merkwürdig.
Ja, das ist also Nahtoderfahrung unter dem Solarium. Ja, aber es hört mir von vielen Leuten, das ist sehr entspannt, dass das auch ein Grund dafür war, dass sie ins Solarium gegangen ist. Bei mir war das Gegenteil der Fall. Ich habe immer drunter gelegen, die ganze Zeit gedacht, hoffentlich das Ding gut desinfiziert. Ich will keinen Fußpilz haben. Schuppenflechte, Rheuma, Erkrankung, Hautpilze. Ich bin etwas eigen, du weißt. Aber, ja, hast du das Gefühl, dass Ostdeutsche mehr ins Solarium gegangen sind als Westdeutsche zu der Zeit, zur Jahrtausendwende?
Das ist eine gute Frage, weil ich ja gerade meinte, ne, das ist so meine Wendegeschichte der 90er mit den Solarien. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Solarien praktisch im Westen waren. Aber deswegen prägt sich das bei mir so ein und kann mir gut vorstellen, dass sich dort vielleicht die beiden deutschen Seiten doch deutlich angeglichen haben. Trotzdem, okay. Ja, habe ich da so ein kleines Gefühl, dass vielleicht doch in den 90ern Solarium so ein bisschen was war, was ja, in den tristen Alltag, den ja manche hatten, irgendwie, dass das so ein bisschen was mit Luxus, ein bisschen so Mini-Urlaub war und irgendwie Teil auch so einer Mode, die irgendwie auch dazugehörte, war.
Zwei Thesen. Erstens, ich höre mich selber bei dir am Mikrofon, ein bisschen in den Kopfhörer, oder bin ich das selber? Mach mal ein bisschen leiser. Sonst denken die Leute, wir hätten eine Ash-Show. Ich glaube, jetzt ist es besser. Ich mache einen Edit-Mark, um es rauszuschneiden, um es nachher zu vergessen, dann bleibt es eh in der Folge drin. Aber wir schneiden ja eh nicht. So. These 1. Solarium war im Osten der Ersatz für Urlaub, den man endlich machen konnte nach der Wende. In die Sonne überhin konnte es aber nicht leisten. Und deshalb war Statussymbol schön braun zu sein, wenn man nicht wusste, war der jetzt wirklich auf Mallorca oder war das nur das Solarium.
Was hast du? Und das These 2? Ja, also der These 1 komme ich sozusagen ja schon ein bisschen entgegen. Ich hatte ja vorher auch im Prinzip gesagt, dass es so eine Form von kleinen Urlaub ist und sich ja Urlaub teilweise ja nicht wirklich leisten konnte. Zumindest der Urlaub, den man sich eigentlich vorgestellt hat. Wir hatten ja nach der Wende, war ja so eins diese Sätze, die man gesagt hat, man kann jetzt alles kaufen, aber eben auch, man kann jetzt überall hinreisen. Und dann war irgendwann aber der dritte Satz, jetzt kann man es sich aber nicht leisten. So, und du hattest ja gerade so Mallorca erwähnt. Ich glaube, dass viele Bock hatten, irgendwie so, also dahin zu reisen, wo sie eben vorher noch nicht waren. Weil an die Ostsee reisen hat man ja schon vorher, konnte man ja vorher. Also ja, ich glaube, dass da an der These was dran ist.
These 2. Wir haben ja über Nudeln in Rahmsoße schon gesprochen und Miracoli und das ganze Zeug und Dosensuppen. Die Wendezeit war ja der Schwall in den Osten der Convenience-Produkte. Auf einmal musste man nicht mehr selber kochen, das gab alles fertig. Meinst du, das Solarium ist auch eines dieser Convenience-Produkte, dass man halt gar ohne Anstrengung mal eben schön sich sonnen kann?
Ja, ganz klar. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, dass wir generell vieles irgendwie schnell haben wollen. Und deswegen glaube ich, gibt es auch immer noch Leute, die jetzt vielleicht aus gesundheitlichen Gründen vielleicht nicht mehr das Solarium aufsuchen wollen, aber zu dem gleichen Ort gehen und dann sich praktisch so einsprühen lassen. Oder sogar mein Vater hat damals zum Beispiel sogar von vor ein paar Jahren angefangen, so von L'Oreal dieses Produkt zu nehmen, weißt du, was du so ins Gesicht schmierst und du so eine leichte Bräune bekommst. Das hat mich total überrascht, also weil mein Vater gar nicht so ein Typ war, der jetzt irgendwie Kosmetik oder irgendwas brauchte, um so eine Eitelkeit zu bringen, aber so dieses irgendwie schnell gesünder aussehen. Ich glaube, dafür sind Menschen einiges bereit auch zu tun, aber am besten schnell. Bloß nicht. Also deswegen glaube ich auch, viele wollen auch zum Beispiel einen tollen Körper haben, aber merken dann, dass sie an Fitnessstudio scheitern, weil sie dann doch nicht regelmäßig hingehen. Und dann gibt es eben dann doch diese 20 Minuten, ich gebe mir ein bisschen Strom. Die übrigens auch sehr anstrengend sein können, habe ich gehört.
Okay, Frage, weil wir beide aus, wie sagt man heutzutage, aus Kleinverhältnissen kommen. War zu deiner Zeit, oder wann kam der Begriff Assi-Toaster eigentlich auf? Also wann wurde Solarium aus, oh, wir können jetzt also ein Luxus-Convenience-Produkt genießen, ein, ah, arme Leute, die keine Kohle haben, gehen zum Münz-Mallorca statt ins richtige Mallorca.
Münz-Mallorca, das kann Kennst ich noch nicht. Nicht. Also Assi-Toaster, also den Begriff selber habe ich nie verwendet.
Wir haben ironisch selber verwendet. Wir haben selber zu uns gesagt, kommen wir wieder auf den Assi-Toaster irgendwie. Weiß ich noch, ist aber lange her. Aber irgendwie scheint das ja gekippt zu sein. Die Wahrnehmung, ja, aus einem Luxusprodukt, was auf einmal da war, war da ein arme Leute Sonnenstudio.
Also es gab ja auch so viele, die so ein bisschen so süchtig sind, ne? So wie Leute irgendwie so Bodybuilder oder so, die dann nicht mehr aufhören können und das dann irgendwie in so eine andere Ästhetik abdriftet, die, glaube ich, so in unserer Gesellschaft als nicht mehr schön gilt. Und Schönheit hat bei uns ja häufig auch was mit einer gewissen Zurückhaltung zu tun. Also bloß nicht laut, bloß nicht übertrieben sein. Und
ja, müssen wir recherchieren, wie viel. Also gibt es mehr Solarium als früher, gibt es weniger, ist der Trend weg oder sonnt man sich dezenter? Aber interessant. Über dieses Wort habe ich ewig nicht mehr nachgedacht, weil es für mich nicht in Frage kommt, da hinzugehen mehr. War früher oft da. Ich bin total stand, dass du da warst. Ich bin konsterniert quasi. Und die Frage, die mir.
Ja, die Frage. Ne, sag du mal.
Nee, fang du an.
Nee, ich wollte nur sagen, dass eine kleine Randanekdote, warum ich ins Solarium auch gegangen bin, man hat mir immer gesagt, boah, Alex, du siehst so blass aus, du siehst so blass aus. Mhm. Und das war schon, aber schon zu Kindheitszeiten. Ich glaube, ich habe es hier mal ganz kurz erwähnt, aber ich habe ja meine Kindheit meistens im Sommer in der Sowjetunion verbracht, irgendwie so 3 Monate. Und dort war ich immer das blasse Kind aus der DDR. Also auf dem Hof hieß es immer, das ist das blasse Kind aus der DDR. So, und dann war immer das Wichtigste, dass ich erstmal an die Sonne gehe und Farbe im Gesicht bekomme. Auch dieses Farbe im Gesicht bekommen. Wenn ich das hatte, dann haben mich immer alle gelobt und haben gesagt, oh, du siehst so gesund aus, oh, dir steht Farbe im Gesicht. Und das war auch der Grund, warum ich dann am Ende ins Solarium gegangen bin, weil ich wollte irgendwie Farbe im Gesicht haben, damit man irgendwie, mich nicht mehr darauf hinweist, dass ich blass bin.
Ja, bei meiner Kindheit ist das auch. Also ich wurde als Kind auch immer in die Sonne gezerrt. Meine Eltern waren ganz stolz auf mich, wenn ich schön Farbe gekriegt habe. Und ich glaube, müsste man soziologisch aufarbeiten oder psychologisch, aber es war natürlich, wenn du in der DDR-Fabrik gearbeitet hast, war wahrscheinlich dann ein gutes Startsymbol, dass man mal raus konnte und nicht nur im Kohleflöz war und in der stahlverarbeitenden Industrie oder im Klassenzimmer den ganzen Tag zu lernen und zu arbeiten an sich selbst.
Ja, und jetzt wissen wir, dass zu viel Sonnenlicht einen nur schneller altern lässt. Das heißt also, dass was also damals so wichtig war, um also gesünder und jünger auszusehen, führt dann dazu, dass man im Alter immer älter aussieht. Ja.
Abschließender Gedanke, da brauchen wir Hilfe vom Kollektiv bitte. Denn meine Frage wäre, gab es Solarien in der DDR? Wenn ich kenne den Begriff Höhensonne, da aber niemand den Begriff Höhensonne verwendet hat, als er Solarium gab, ist die Frage, muss der Begriff älter sein? Also Frage, gab es sowas in der DDR, hat man sich sowas bauen können? Gab es Solariumsverrichtungsstätten, wo man sich sonnen konnte? Keine Ahnung, aber es gibt bestimmt Leute, die wissen das. Harald? Mandy? Kerstin? Weiß das jemand?
Ja, ich bin auch gespannt.
Oder eure Eltern?
Also zumindest. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwo so ein Paar gab, aber sicherlich nicht, also irgendwie Höhensonne. Großflächig.
Lässt sich auch gut aussprechen.
Sagst du Höhensonne oder Höhlensonne?
Höhensonne.
Höhensonne.
Ich dachte das Wort nicht. Das mir so,
doch, Kopf, nee, Höhensonne sagt mir was, aber Höhlensonne wäre ja auch irgendwie lustig für so einen Menschen-Sandwich-Toaster.
Ich finde, Höhlensonne klingt wie eine Berliner Kneipe im Hinterhof. Ja, cooles Wort, vielen Dank, viele Assoziationen und Frage, sollen sich die Ossis heute noch mehr als die Wessis?
Oh, das wäre mal eine richtig interessante Frage. Das müssten wir ja schon fast recherchieren. Vielleicht wird es noch ein Thema. Solarium in den 90ern. Da steckt bestimmt noch ein bisschen mehr drin, als wir dachten.
Ach, und mir fällt direkt noch eine Assoziation ein, weil wir von meiner Mutter, die war auch viel im Solarium. Und ich weiß, dass es damals immer Konflikt gab, also dass so die Nachwendebetrügereien waren. Ich weiß immer, dass es so Leute gab, die regelmäßig die Röhren gewechselt haben, weil die verlieren ja irgendwie an Kraft. Da muss die regelmäßig warten, damit die Leistung machen. Manche haben das nicht gemacht. Und dann gab es immer so große Skandale, dass die quasi dann die Wartungsprotokolle nicht eingehalten haben. Und dann haben die gar nicht mehr gebräunt. Und dann mussten jemand damals, ich weiß nicht, die Clique meiner Mutter, immer die Solarien wechseln, weil der ein Betrüger war und der nicht und so. Es war dann so großer Kapitalismus-Beef. Also der Kapitalismus hat so richtig reingehauen in die und dann gibt es so Angebote, wenn du eine Karte für 100 Mark aufgeladen hast, dann hast du eine Stunde umsonst gekriegt und bei manchen nur 10. Also es war also eine richtige kapitalistische Meisterleistung. Es war quasi erst, Solarium war die erste Bonuskarte, die mir in meinem Leben, glaube ich, begegnete. Noch vor mit 10 Kaffee der 11. umsonst gab es die Solariums-Rabattkarte.
Da ist wirklich was dran. Der Röhrenkrieg. Ja, wahrscheinlich stecken da auch mafiöse Strukturen hinter. Ich sehe schon, in diesem Thema steckt, glaube ich, wirklich eine Menge drin. Ne? Schauen wir mal, vielleicht überrasche ich dich mal mit diesem Thema.
Auf unsere Oster gehen wir auf jeden Fall mal gemeinsam, also jeder auf seine eigene Röhre, in den Grill.
Nee, aber das würde ich mich jetzt gar nicht mehr trauen. Oder was heißt trauen? Aber also, da würde ich lieber was anderes mit dir ausprobieren.
Okay, das war das Wort. Vielen Dank.
Danke dir.
Falls ihr Assoziationen habt, die wir halt nicht berücksichtigt haben, bitte sprecht uns Audiokommentare auf oder schreibt uns eine E-Mail, dann bauen wir das hier ein. Wir würden uns wirklich freuen, unsere Sicht etwas zu erweitern. Ja. Wir machen
Alex,
weiter.
Nee.
Du musst jetzt raten, was mein Thema ist. Und zwar, ich habe einen Einspieler vorbereitet, wo in Zeit Online hat so einen kleinen Videosnippet-Kanal und da testen die ein Produkt und du musst mir sagen, wenn sie fertig sind, von was reden die hier eigentlich? Weil das ist mein Thema.
Zu nussig.
Da sind auch irgendwelche Stücke drin, oder?
Wobei, sie schmeckt ein bisschen mehr nach Haselnuss tatsächlich.
Zu gesund und zu natürlich.
Es schmeckt für mich wie so ein geschmolzener Schokoriegel, der aber abgelaufen ist.
Das ist okay, ein bisschen muffig.
Das würde ich mir auf mein Brot schmieren.
Besser, eine 2.
2.
3 minus.
4.
4 minus.
Das waren die Bewertungen von 2 plus bis 4 minus.
Ich muss jetzt gerade sehr spunzeln, weil hatten wir nicht erst in der letzten Folge zufällig darüber gesprochen und jetzt kommt das, Mann, oh Mann. Und ich weiß, dass wir parallel uns vorbereitet haben. Das, also ich rate jetzt, ja? Also es geht um Nutella versus Nodossi.
Richtig. Du hast das Thema auch schon mal angerissen. Hast du was vorbereitet zu schön? Weißt du schon alles? Muss ich dir gar nichts mehr erklären?
Nee, überhaupt nicht. Das ist halt nur ein Thema, das immer mal wieder so einem begegnet. Ich hatte ja das in der letzten Folge mal erzählt, dass Nutella kann ich ja nicht essen, ich habe es nie probiert und viele sind immer so entsetzt. Aber nach Nutella kommt dann meistens immer das Gespräch gleich am Tisch. Ja, aber ich finde Nodossi besser oder Nodossi ist schlechter und dann sitze ich immer daneben und denke so, ich weiß es halt nicht. Ne?
Okay, mein Thema, um das heute geht, ist Greta Thunberg.
Und bitte was?
Nur das. So. Du musst jetzt, bis ich soweit bin an meiner Stelle, raten, was hat Greta Thunberg mit Nodossi zu tun?
Ach, das war kein Witz. Ich
Nein,
dachte,
das
du hast
jetzt. Es wird gleich aufgelöst, aber das ist mein Thema, ist Nodossi und Greta Thunberg.
Okay, also der Spannungsbogen ist jetzt also maximal angespannt. hau raus.
Genau, ich erzähle dir ein bisschen was über Nodossi, weil ich dachte, wir müssen mal darüber reden, weil ich liebe Nodossi. Du hast Nodossi noch nie gegessen, nehme ich an, weil du eine schlimme Nussallergie hast.
Ja.
Das heißt, man kann nicht mit Nodossi töten.
Oh, ich glaube, ich weiß doch, was es mit Greta Thunberg zu tun hat.
Da frage ich dich, bevor ich es beantworte.
Ja. Genau. Also, nur das Stichwort nenne ich. Mhm. Palmfett.
Richtig. Fast.
Jetzt alle Dinge. Ja, und nun? Erzähl mal, ich bin wirklich sehr gespannt.
Genau, ich erzähle dir also über ein Produkt, was du noch nie gegessen hast, damit du mal weißt, wie es uns anderen allen damit geht. Und ich dachte, wir hangeln uns so ein bisschen an einem MDR-Bericht lang, der ein paar Jahre alt ist. Und ich unterbreche dir mal und erzähle dir ein bisschen was dazu. Genau. Willst du ihn hören?
Na klar.
Wir lassen Kinder testen. Für sie sind die Cremes schließlich gemacht. Was schmeckt besser, die Scheibe mit Nutella oder die mit Nodossi?
Übrigens auch immer beliebt die Jeopardy-Musik.
Mhm.
Nutella. Eine schneidet mit Nutella, die andere schneidet mit Nodossi. Nodossi. Beides schmeckt gleich gut.
Dass die Kinder heute zwischen beiden Produkten wählen können, das hätte kurz nach der Wende keiner für möglich gehalten. Diese Aufnahmen entstehen im April 1990. Hier im Kombinat Elbflorenz wurde jahrelang Nodossi hergestellt. Doch nun stehen alle Räder still. Statt Lieferscheine werden Kündigungen geschrieben. Die Verkaufszahlen sind im Keller. Das Werk
muss schließen. Elbflorenz, sag dir das Wort was?
Dresden, genau. Also, kenne ich als Elbflorenz. Ich musste gerade nur einmal kurz schmunzeln, nicht, dass es hier missverstanden wird, aber wenn man ja den Beitrag nicht sieht, sondern nur hört, dann diese dramatische Musik, dann fragst du dich, was passiert jetzt? Also irgendeine Nusskrise oder irgendwie sowas.
Du siehst Schwarz-Weiß-Bilder von einer älteren Frau, die durchs Wehr geht mit weißem Kittel und Männer und Frauen laufen noch hinterher, so eilig, emsig durch die Gänge, diese großen Produktionsmaschinen. Und im nächsten Schnitt mit Kündigung siehst du, wie eine Frau so durch eine Registerkarte blättert und Briefumschläge zuklebt. Alles in schönem DDR-Schwarz-Weiß. Ja, der Kombinat Elbflorenz war ein Süßwarenhersteller in Dresden und deshalb hieß er auch Elbflorenz, der ab 1954 als VEB Süßwaren in der DDR produziert hat. Gibt es heute noch? Elbflorenz ist heute eine Marke der Süß- und Backwarenfabrik Radebeul.
Mhm.
Also der Name Elbflorenz existiert bis heute, hat überlebt. Und dieses VEBF Florenz, Kombinat F Florenz, hat früher eben auch für Intershop Delikat und sogar den Westen produziert. Und zum Beispiel Marzipankartoffeln von Hitschler kamen aus der DDR und wurden im Westen exportiert. Oder zum Beispiel eine Art Lübecker Marzipanbrote, eine Marke, wurde auch eben in der DDR produziert. Und ganz spannend, ganz lustig, wusste ich nicht. Früher gab es ja Made in East Germany und Made in West Germany. Und da das ja aber diese Hitschler-Produkte und die Marzipanbrote in Ostdeutschland gemacht wurden, aber in Westdeutschland verkauft, stand damals schon drauf Made in Germany. Statt East und West. Also da hat die sozusagen sehr früh die Verbindung wieder stattgefunden, ohne dass einer so richtig gemerkt hat. Fand ich eine spannende Anekdote. Ja, wir machen
weiter. Wird dicht gemacht. Ist das Ende für Nudossi? Dabei war Nudossi vor der Wende ein ganz harter Fall von Bückware und nur im Delikatladen erhältlich. Doch schon kurz nach dem Mauerfall interessiert sich keiner mehr für das süße Ostprodukt. Dass es Nudossi heute wieder gibt, ist einzig und allein ihm zu verdanken. Karl-Heinz Hartmann stellt die Nougat-Creme seit Ende der 90er wieder her. Geplant hatte er das aber eigentlich nicht.
1997 im November wurde ich gezwungen, die Marke wieder zu beleben, obwohl wir nicht wussten, wie, wo und mit was.
Er wurde gezwungen, die Marke wieder zu beleben. Was denkst du, wie man den Herrn Hartmann gezwungen hat?
Ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, wie sie ihn gezwungen haben.
Karl-Heinz Hartmann lebt übrigens noch, sein Sohn macht mittlerweile, die Geschäfte ist mittlerweile 71 und ist gelernter Dresdner Konditor und Stollenbäcker. Wusstest du, dass es den Beruf des Stollenbäckers gibt?
In Dresden nachvollziehbar, ne? Ja. Aber es ist wahrscheinlich was sehr Spezielles in
aber dieser. Aber auf jeden Fall gelernt, Ausbildungsberuf Stollenbäcker, finde ich grandios. Genau, und Karl-Heinz Hartmann hat nach eigenen Aussagen, habe ich gelesen im Handelsblatt, in einem Artikel von 2019, Nudossi damals die Firma übernommen, ohne jemals Nudossi selber probiert zu haben vorher. Weil er sagte, das gab es in einem Delikat und ne, da kam er schlecht dran, gab es wirklich wenig im Osten. Also, dass er es selber nie probiert hat. Nie gegessen vorher.
Also mit anderen Worten, ich könnte auch noch CEO von Nudossi werden.
Genau. Und erzählt mal noch ein bisschen.
Kurz zuvor hat Hartmann das alte Elbflorenz-Werksgebäude in Radebeul gekauft. Hier stellt er Weihnachtsgebäck her. Und darüber will er auf einer Pressekonferenz berichten. Was damals noch niemand ahnt, an diesem Tag wird Nudossi sozusagen reanimiert.
Die Pressekonferenz waren 40 Journalisten und einer stand auf, interessierte sich nicht für Stollen, sondern für den Betrieb, der hier in der DDR noch Bestand hatte und sagte, sind Sie nicht der Betrieb, der Nudossi hergestellt hat? Und da ich das gar nicht richtig wusste, habe ich einfach gesagt, ja.
So, also Herr Hartmann sitzt 1998 in dieser Pressekonferenz, nachdem er als Dresdner Bäcker sagte, ich kaufe mal selber hier diesen Laden zurück, um Süßwaren zu produzieren, wird von der Presse gefragt, haben Sie nicht mit Dossi gemacht? Er sagt ja. Und jetzt fragt nämlich der arme der Redakteur, können Sie das denn wieder machen? Ne? Und was war der große Fehler von Herrn Hartmann? Was hat er in dem Moment gesagt?
Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat er ja gesagt. Ja.
Können das wieder? Ja. Und da wurde ich in den Zugzwang gebracht.
Denn am nächsten Tag steht das Nudossi.
Was ist am nächsten Tag passiert?
Das steht wahrscheinlich in der Zeitung. Alle Leute total glücklich. Über
allen Zeitungen im Osten.
Die Comeback in allen Zeitungen. Karl-Heinz Hartmann steht zu seinem Versprechen und besorgt sich das Originalrezept von früher.
In dem Beitrag nur kurz erwähnt, er besorgt sich das Originalrezept. Was meinst du denn, wer die Rechte damals an Nudossi hatte?
Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Firma aus dem Westen übernommen hat. Oder es ist irgendwo verschollen gewesen und ein Stadtarchivar.
Beide ein sind spannend, aber beide falsch. Und zwar steht auch in der Titel vom Handelsblatt, klammert der MDR hier aus, die Markennutzungsrechte und das Rezept hatte der MDR gekauft. Eigentlich für Kindersender. Die fanden das Wort Nudossi gut und die hatten sich quasi Markenrechte fürs Fernsehen gesichert, falls jemand eine Fernsehsendung machen wollte, die so heißen sollte. Weil ja nach der Wende freuen sich, Marken waren halt übrig und die haben die übernommen. Genau. Und dann hat der Hartmann 98 denen das wieder zurückgekauft.
Stammt aus dem Jahr 1968. Damals haben die Schoko-Experten aus Radebeul sich einen Verkaufsschlager aus dem Westen zum Vorbild genommen und kopiert. Nutella. Doch das Problem im Osten, Nutella enthält künstliche Aromen und Palmöl, in der DDR kaum erhältlich. Die Lösung? Viele Haselnüsse. Sehr viele sogar. Ein Anteil von fast 42%.
Die kamen ja zum großen Teil aus den sozialistischen Staaten, aus Georgien. Und die Haselnüsse waren ja in dem Moment Futterlieferung. Die kriegten wieder was anderes als von uns, aus der DDR. Und wenn es wirklich mal aus der Türkei kam, wurde das ja auch verrechnet. Aber an der Haselnuss wurde nicht gespart.
Und das fand ich jetzt an der Geschichte, und deshalb habe ich dies auch wieder als Thema spannend gefunden, weil 2020 hat die Lebensmittelzeitung Nudossi zum eines der Top 100 Marken, Lebensmittelmarken gekürt, weil es außerordentliche Qualität hat durch den hohen Haselnussanteil. Also Nutella hat nur 13% und die haben halt 36% Haselnussanteil und keine künstlichen Aromastoffen, was heutzutage ein absolutes Qualitäts- und Premiummerkmal ist. Aber damals durch einen Mangel heraus entstanden ist quasi. Man musste viel Nüsse reinmachen, weil man wenig Schokolade hatte und keinen Zugang zu anderen Aromastoffen. Und das finde ich eine ganz schöne Ironie, eine lustige Wendung der Geschichte eigentlich. Und dass das eben damals quasi als Not heraus war und heute, ja, für Qualität steht. Das finde ich außerordentlich spannend. Was sagst du dazu?
Ich musste immer noch ein bisschen schmunzeln über den Satz, an der Haselnuss wurde nicht gespart. Aber man merkt, dass ich auch Dialekte überhaupt nicht kann. Aber zu Thema Haselnüssen habe ich tatsächlich eine Ergänzung. Ich habe nämlich früher, also zu DDR-Zeiten, keinen Kakao trinken können. Und deswegen habe ich gedacht, dass ich allergisch gegen Kakao bin. Was aber sich nach der Wende schnell rausstellte, ich habe dann nämlich so Nesquik-Kakao das erste Mal getrunken und da hatte ich total Angst und dann habe ich gemerkt, oh, es passiert ja gar nichts. Und erst Jahre später habe ich rausgefunden, weil eben auch Kakao sehr, sehr teuer war, wurde daran gespart und dann wurde stattdessen eben mit Haselnuss gearbeitet. So, und deswegen habe ich damals eben allergisch eigentlich nicht auf Kakao reagiert, sondern auf die Haselnüsse, die dort mit reingebracht wurden, damit man also weniger Kakao als solches verwenden muss. Und das nicht zu teuer wurde.
Und das ist auch heute noch so. Karl-Heinz Hartmann verwendet 36% Haselnüsse. Im Osten wird er dafür geliebt. Nudossi schlägt ein wie eine Bombe. Im Westen bleibt man lieber bei Nutella, trotz lediglich 13% Haselnuss. Die Wende für Nudossi kommt 2009. Die Stiftung Ökotest vergleicht damals sämtliche Nougat-Cremes, die auf dem Markt sind. Das Ergebnis ist eine kleine Sensation. Nutella landet auf dem letzten Platz. Hersteller Ferrero mischt nämlich künstliches Vanillearoma unter. Klarer Punktabzug. Nudossi hingegen erhält ein sehr gut.
Und da kann ich mich tatsächlich dran erinnern, Du ja wahrscheinlich nicht, aber viele Hörerinnen, weil du ist ja keine Nudossi, dass irgendwann auf dieser Packung ab 2009 in dieses Stiftung Warentest sehr gut Schild drauf war. Und damals eben die einzige Haselnusscreme, die das bekommen hat. Genau. Konnte man damals ein bisschen stolz drauf sein.
Konnte sehr gut dann die Ökowelle quasi reiten, nenne ich es jetzt mal so.
Aber wenn man natürlich ein Naturprodukt hat, kann es auch Nachteile haben, denen man nicht aus dem Weg gehen kann. Finde ich ganz spannend, den Beitrag auch, dass das noch erwähnt wird.
Das hat unwahrscheinlich im Westen, also in den Altbundesländern, Neugier erzeugt. Und das hat uns eigentlich auch Umsatz mehr gebracht.
Doch kaum haben sich die Menschen im Westen an Nudossi gewöhnt, folgt ein Tiefschlag. Die Stiftung Warentest findet in Nudossi Aflatoxine. Das sind Schimmelpilze, die bei Nüssen häufig vorkommen. Nudossi verwendet dreimal so viele Nüsse wie die meisten anderen Nuss-Nougat-Cremes. Also ist auch die Aflatoxinbelastung dreimal so hoch. Auf die Gesundheit hat das aber keine Auswirkungen. Und auch nicht auf die Verkaufszahlen. 6 Tonnen Nudossi werden heute täglich produziert. In der DDR hat er für gute Umsätze gesorgt. Michael Golm. Als 12-Jähriger war der heute 60-Jährige das Werbegesicht für Nudossi.
Werbegesicht von Nudossi, jetzt wissen wir auch, wie er heißt. Sag dir das, was kennst du noch? Weil ich habe diese alte Packung in dem Beitrag gesehen und Genauso hatte ich sie in Erinnerung. Also diese Plastikverpackung, so ein kleiner Plastikbecher mit roten Deckeln und Dossi, es sieht sehr heute noch ähnlich aus dem Original. Und früher war da so ein Kind drauf, was total lustig gelacht hat. Ein bisschen psychopathisch aus, ein bisschen eine Mischung aus Schlagersänger und dem Rennfahrer Michael Schumacher, fand ich. Genau, und das, jetzt wird der Mann mal vorgestellt, wer das eigentlich war.
Sein.
Und was denkst du, was er damals als Gage in der DDR bekommen hat für dieses Fotoshooting?
Hast du nicht mal erzählt, wie viel dein Vater mal bekommen hat? Naja gut, also viel Geld wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ich glaube, der hat nicht mal Geld bekommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, eine Reise an die Ostsee bekommen hat oder so.
Die zweite Sache ist, also er sagt die zwei Sachen erstmal, wie viel er dafür kriegt. Und zweitens auch wieder, wird in dem Beitrag jetzt noch aufgemacht, dass der Osten wieder kopiert hat. Wo ich mich heute fragen würde, war das wirklich so? Oder ist das alles hinterher? Also genau wie eben schon gesagt wurde, dass es die Ostkopie von Nutella war oder wie damals die Kettwurst die Kopie vom Hotdog. Oder sind es einfach ganz normale Werbemaßnahmen, wie es jeder andere auch gemacht hätte. Und später hätte man halt gesagt, ja, also ich spiele das mal vor, dann beantworten Sie die Frage mal.
Konterfei sollte dem Ostaufstrich einen Westanstrich verpassen. Und so zierte sein Gesicht 20 Jahre lang jeden einzelnen Becher. Die Nudossi-Hersteller orientierten sich dabei übrigens am Design eines anderen Süßwarenschlagers, der Kinderschokolade. Doch reich wurde Michael Golm damit nicht.
Das ist halt die Frage, dass der Beitrag behauptet, dass sie sich kopiert hätten. Aber es gab ja auch zum Beispiel Balsen, diese Zwieback, gab ja auch, war ja auch ein Kind drauf. Also ist das jetzt, war mir nicht ganz klar im Beitrag, ob das jetzt so rein interpretiert ist, nur weil da auch ein Gesicht von einem Jungen drauf war im Hemd, ob das wirklich eine Kopie von Kinderschokolade war oder ob die einfach gesagt haben, wir machen da auch ein Kind auf die Verpackung, weil das eine Kindersüßspeise.
Du erinnerst dich ja, wir hatten ja cremiger Luxus, die Folge, wo wir über Florina gesprochen hatten. Und da war ja auch der Punkt, dass häufig, also dass immer als die ostdeutsche Nivea bezeichnet worden ist und immer so mitschwang, es wäre ja eine Kopie von Nivea gewesen, obwohl das geschichtlich so gar nicht zutrifft. Mhm. Und tatsächlich, natürlich man sich gegenseitig vielleicht auch inspiriert, da machen wir uns nichts vor. Also, dass ein erfolgreiches Produkt auch andere Produkte nach sich zieht, die sich ähneln, ist kein Ost-West-Phänomen. So nach Motto, also die doofen Ossis konnten nichts eigenes erfinden.
Aber es schwingt immer
erfinden.
Mit, findest du auch, dass es in diesen Beiträgen immer ein bisschen mitschwingt, dass so der Osten konnte nichts eigenes machen, hat deshalb kopiert, anstatt erfolgreiche Marketingkampagnen übernommen hat, wie es so üblich ist? Also ich finde das.
Ja. Genau, weil das haben sie jetzt, weil der, ich will nicht sagen der Beweis, aber was jetzt eben kommt, sie haben ja eben nicht die Nutella kopiert. Also, sondern sie haben sich angelehnt an dem Produkt, aber in der Vermarktung, in der Verpackung haben sie sich an was ganz anderem orientiert. So, also was dann doch vielleicht gegen die Kopie spricht, sondern einfach nur, hey, ja, Kinder wirken.
Und jetzt wirst du erfahren, was der arme Mann, und das ist typisch DDR, für sein Fotoshooting bekommen.
Nee, ich habe nichts dafür gekriegt, also das einzige war die Schnitte, die ich in der Hand hatte, die durfte ich dann essen. Ja.
Und obwohl er auf dem Becher so sympathisch lächelt, besonders gut hat ihm Nudossi damals nicht geschmeckt.
Also mir persönlich ist es zu süß. Ich esse es eigentlich so gut wie nie.
Doch.
So. Und abschließend, was hat Greta Thunberg damit zu tun? Du hast schon richtig gesagt, Palmöl. Und Nudossi hat wirklich als Nische begriffen, es steht im Handelsblattartikel nämlich auch noch weiter, dass, ich habe gesagt, sein Sohn Thomas Hartmann, der ist jetzt 51, hat den Betrieb übernommen und er sagt halt, wir haben gegen Ferrero und die Riesen eh keine Chance, wir sind Nischenprodukt. Und hat halt entschlossen, wenn wir Nischenprodukt sind, dann machen wir das eben auch richtig, dann machen wir ein Qualitätsprodukt und führen diese Marke mit dem hohen Haselnussanteil eben weiter fort und sagte als Zitat im Handelsblattartikel, Greta ist unsere wichtigste Markenbotschafterin.
Das Lustige ist, ich glaube, ich habe diesen Artikel auch gelesen, weil die Überschrift so kommt mir gerade sehr bekannt vor. Aber ja.
Also 2018, seit 2018 gibt es jetzt bundesweit vorangetrieben, dass eine Dosse eben überall gibt, ohne Palmfett. Man hat Palmfett komplett gestrichen. Ist eine der wenigen. Ich glaube, es gibt nur zwei andere, so Bio-Haselnussaufstriche, die bekannt sind, die auch kein Palmfett benutzen. Bleibt bei den 36% Haselnüssen, die, wo man auch guckt, wo kommen die her, ne? Wie gemacht. Mhm. Und Nudossi gibt's jetzt, und das hat mich am meisten schockiert, weil ich wieder gemerkt habe, dass ich alt bin, im Glas und nicht mehr im Plastikbecher. Und den Plastikbecher gibt's nur noch als Retro-Variante, weil Herr Hartmann sagt nämlich hier als Zitat, Moment, ich lese vor, für die Nostalgiker. Und die Vorstellung, dass ein Dossi nicht mehr in diesem Plastikbecher ist, in diesem kleinen Konisch mit dem roten Deckel, macht mich sehr traurig. Und deshalb merke ich, dass ich auch quasi fast schon Boomer bin, der jetzt schon Greta dafür verantwortlich macht, dass ich meine Dossi nicht mehr aus dem Plastikbecher fressen kann. Ja, aber ich fand es ganz spannend als Geschichte, wie eben also ein Betrieb dann aus dem Nichts durch einen Zufall auch wiederkommt. Erfolgsgeschichte, war ich auch ganz, 34 Mitarbeiter hat eine Dossi nur. Dieser Süßwarenhersteller. Und zu Weihnachtszeiten, also wenn die Saisonware machen, Osterhasen und Weihnachtsmänner, dann auch 25 Saisonarbeiter dazu. Das ist die Geschichte von Nudossi bis heute.
Ja, das ist ja richtig süß, dieses Thema.
Und zum Abschluss lassen wir die Kinder nochmal sprechen.
Millionen Menschen sehen das anders. Und was sagen die Kinder? Nudossi oder doch Nutella?
Ich finde beides lecker.
Nutella.
Nudossi schmeckt mehr nach Haselnuss. Wie als ob da bloß eine Haselnuss drin ist und als ob da Tausende drin sind. Davon habe ich auch so braune Augen.
Das war mein Thema.
Ja, wer hätte gedacht, dass ich bei einem Allergiethema so nah dabei bin. Ja,
ich muss auch denken, als der Junge gerade sagte, von Nudossi habe ich die braunen Augen, habe ich gedacht, dann wird der Alex sagen, von Nudossi habe ich die roten Augen. Ja, von Nudossi habe ich die dicken Glüsen.
Ist Glüsen ein thüringisches Wort für Augen?
Glüse, kennst du nicht Glüse als Auge? Noch nie gehört?
Also Glüsen oder Glüsen?
Glüsen.
Glüsen.
Aber ich glaube nicht, dass das thüringisch ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr wisst, das Wort Glüsen kennt oder einen regionalspezifischen Begriff für Augen habt, bitte schreibt uns einen Audiokommentar.
Ich sehe schon, wir sind nicht nur ein verkappter Bier-Podcast, wir sind auch ein Heraldik-Podcast und wir sind noch ein sprachwissenschafts-etymologischer Podcast.
Apropos Heraldik, du hast uns ein Bier mitgebracht, ein Bierort, und ich bin gespannt, ob da auch ein Wappen drin vorkommt.
Na, dann mal bis gleich.
In der Heimatkunde stellen wir euch Orte vor aus Ostdeutschland, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt, aber zumindest nicht wisst, was da so abgeht, und hangeln uns anhand ihrer Brauereien thematisch entlang. Und diesmal ist Alex dran, hat uns einen Bierort mitgebracht. Ich bin so gespannt, was es ist. In welchem Bundesland ist es? Darf ich raten? Es ist Sachsen-Anhalt.
Ja, sehr gerne. Zur Hälfte richtig.
Zur Hälfte? Es ist Anhalt. Nein, Sachsen ist es, richtig?
Es ist Sachsen, Juhu. Ganz genau.
Erzähl.
Und was wir heute trinken, das ist das Sternquell von der Sternquell-Brauerei. Aber also über das Bier werden wir heute gar nicht so großartig sprechen. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil du ja auch schon gesagt hast, es gibt ganz, ganz viele alte Marken, die im Grunde genommen jetzt nur noch Großbrauereien gehören. Sternquell gehört jetzt Paulaner. Und man braucht, glaube ich, zu der Brauerei nicht viel sagen. Die Stadt selber ist aber größer. Es ist nämlich Plauen. Und man kann sehr, sehr viel zu dieser Stadt erzählen.
In Deswegen Plauen habe ich schon ausgestellt. Beim Plauener Kunstverein.
Wunderbar. Und ich habe drei Sachen mitgebracht, die, glaube ich, die man wirklich über Plauen wissen muss und die diese Stadt sehr interessant machen. Bevor ich aber starte, muss ich mit einer Entschuldigung anfangen.
Oh Gott.
Bei den Plauenern.
Ich muss auch, pass auf, wenn du dich entschuldigt hast, entschuldige ich mich auch.
Das ist gut. Also, es trug sich zu in meiner Kindheit, also Anfang der 90er, dass mein bester Freund und ich, wir mussten halt wieder mal raus und wir hatten aber keine Lust, irgendwie draußen Sonne. Was zu machen. Genau, in die Sonne. Da sind wir in unsere Sporthalle gegangen und am Wochenende fanden dort Handballturniere statt. Und dort gab es ein Handballturnier zwischen Plauen und wahrscheinlich Rostock. Und wir waren die einzigen Fans. Also ich glaube, ja, wir waren wirklich, glaube ich, die einzigen Fans. Es war so ein kleines Spiel, dass dort auch nicht viel los war. Und wir hatten irgendwie richtig Spaß, also für Rostock sozusagen zu kämpfen. Und dann haben wir immer gesungen, Plauen weg in den Dreck.
Oh Gott. Ihr wart Hooligans.
Handball-Hooligans. Wir waren Handball-Hooligans und jetzt muss man auch sehen, das war auch noch vor dem Stimmbruch. Und du musst dir einfach vorstellen, wie das wohl für die Handballerinnen war, wenn du die ganze Zeit irgendwie so zwei Kinderstimmen hörst, die einfach nicht aufhören können. Plauen weg in den Dreck. Und wir waren wirklich laut. Also wir wollten einfach, dass die Rostocker gewinnen und die Plauener verlieren. Und dann hatte sich eine Spielerin derart empört, dass die sich zu uns drehte und sagte zu uns, das heißt nicht Plauen, sondern Plauen. Ich habe diese Geschichte sehr oft erzählt und deswegen ist meine erste Entschuldigung dafür, dass wir Plauen weg in den Dreck gesagt haben. Aber meine zweite Entschuldigung, dass ich mich über den Dialekt lustig gemacht habe, weil sie meinte nicht Plauen, es heißt Plauen, nicht Plauen. In meinem Ohr klang das absolut identisch. Und ich habe nicht verstanden, was wir falsch gesagt haben im Vergleich zu dem, was sie angemerkt hat. Also von daher große Entschuldigung und sollte zufällig die Handballerin, die wahrscheinlich jetzt auch über 20 Jahre älter ist, sollte sie das hier hören, ich denke immer noch an dich. So, also meine Entschuldigungen sind hiermit erledigt. Ich bitte um Verzeihung bei allen PlauerInnen.
Alex, das ist eine gute Aufarbeitung. Ich danke dir. Ich muss mich auch entschuldigen, und zwar bei dir. Ich habe meinen Sternquell schon getrunken, aus Versehen, letzte Woche. Das stand da so und es war kalt und ich hatte nichts im Haus. Und da dachte ich, ach, das merkt ja keiner. Es tut mir leid.
Na gut, dann ich verzeihe dir, aber wir hangeln uns ja eh nur an den Bieren entlang, weil wir einfach Spaß haben, so Heimatkunde zu betreiben.
Bei einem schönen Deckel, ich finde das Schönste an einem Sternenquell ist der Deckel, mit diesem schönen Stern drauf. Das ist so ein Sammeldeckel irgendwie.
Sterne funktionieren immer. So, also bevor wir zu diesen drei Highlights kommen, vielleicht nochmal so ein bisschen als Einordnung, wo liegt denn Plauen, was ist Plauen? Das weiß ja wahrscheinlich nicht jeder. Also Plauen liegt in Sachsen, genauer im Vogtland, das ist im Südwesten Sachsens und das ist gerade mal 30 Minuten Autofahrt von Hof entfernt. Das ist eine Stadt in Bayern und Hof wird auch gleich nochmal eine Rolle spielen. 64.000 Einwohner hat Plauen. Postleitzahl, es gibt mehrere Postleitzahlen, muss man dazu sagen. Also man merkt schon, dass es eine größere Stadt ist, als wir sie normalerweise haben. Und da ja Danny so ein großer Fan von Postleitzahlen ist, die fangen alle mit 085 an. Das sind also 085er Postleitzahlen.
Hört man ja selten hier in der Region. Hat man selten mit zu tun.
So ist es. Wobei wir mittlerweile echt einen ziemlich großen Hang zu dem Süden des Ostens haben. Wir müssen mal anfangen, wieder mehr in die Mitte und in den Norden zu gehen. Das werden dann meine nächsten Biere auf jeden Fall. So, für mich eine große Überraschung, aber wahrscheinlich ist es dann gar keine. Die Fläche von Plauen ist genauso groß wie die Fläche von Paris. So. Und das stand da irgendwie so und ich dachte, hey, das kann ja überhaupt gar nicht sein. Aber Plauen besteht aus sehr, sehr vielen weiteren so Kreisen, die irgendwann eingemeindet worden sind. Aber als ich da mal geguckt habe, wie groß die Fläche von Rostock ist, ist dann damit klar geworden, dass Rostock sogar eine größere Fläche als Paris hat.
Ist das auch der Werbespruch von Plauen, das Paris des Ostens?
Nein.
Schade.
Das wäre ja dann eigentlich eher Leipzig, ne? Das Klein-Paris hat ja, glaube ich, Goethe irgendwie mal gesagt. Ja, und vielleicht noch, wir gehen ja mal meistens sehr viel durch die Geschichte von den Städten, aber das wird jetzt in den Highlights eh rumkommen. Aber so wie viele andere Städte, erste urkundliche Erwähnung 1122, also so 12. Jahrhundert, da passiert ja eine Menge. Und Plauen hat wirklich eine sehr, sehr bewegte Geschichte, ganz, ganz interessante Sachen, aber auf die gehe ich heute nicht ein. Also, drei Highlights. Das erste Highlight, es ist die Stadt der Spitzen.
Paris ist die Stadt der Liebe und das ist die Stadt der Spitzen. Es wächst einfach zusammen.
Ja, aber weißt du, welche Spitze gemeint ist?
Ich würde sagen, es sind Kirchturmspitzen. Es stehen drei große, berühmte Kirchen in dieser Stadt.
Nein.
Berg. Es ist auf drei Hügeln gebaut.
Nee, es hat tatsächlich was mit dem Stoff Spitze zu tun.
Ja, stimmt, die haben doch diese blaue, ist doch für diese, die machen doch diese schön bedruckten.
Die machen ganz viel Bedrucktes und die Plauener Spitze ist ein geschützter Begriff. Und Plauen selber war also eine sehr, sehr wichtige Stadt für Stoffe und Textilindustrie. Und dort ist Plauen auch extrem gewachsen. weil 1883 sogar dann eine maschinelle Herstellung von Spitze kam, was deutlich nochmal beschleunigt worden ist. Plauener Spitze wurde auch 1900 auf der Weltausstellung in Paris auch gezeigt. Also das war ein großes Ding. Es ist auch immer noch ein großes Ding, aber jetzt sind es eher kleinere Fabriken, die sich so auf Dessous, Gardinen und so weiter spezialisieren. Es hat natürlich nicht mehr die Größe, wie es das mal hatte. In den 20ern ist das im Grunde genommen so ein bisschen abgefallen. Also da sind auch viele Menschen gegangen, weil ich erwähnte ja gerade 64.000 Einwohner heute. Es gab tatsächlich, dort wo Plauen richtig erfolgreich war, waren über 120.000 Einwohner. Also damals war wirklich echt was los in dieser Stadt. Und was sozusagen zum Aufstieg geführt hat, war zum einen erstmal, dass Baumwolle veredelt worden ist in Plauen. Das ist sozusagen das, was eigentlich dort so den Anfang gemacht hatte. Und dann gab es irgendwie so eine Art Plattstichstickerei. Und das Ziel war irgendwann mal, diesen sogenannten Stichgrund einfach wegfallen zu lassen. Und so ist es dann praktisch zur Erfindung der Ätzspitze bzw. Luftspitze gekommen. Das war sozusagen so Next Level, um es mal so auszudrücken. Und irgendwann kam es dann, wie gesagt, zur maschinellen Herstellung. Und ja, und das ist im Prinzip Plauener Spitze. Das ist nicht eine besondere Art von Spitze, sondern das ist wie so eine Dachmarke, um zu zeigen, hey, das kommt sozusagen hier aus dieser Stadt und versucht sozusagen dem so ein bisschen eine andere Wertigkeit zu geben. Das zweite Highlight ist, Plauen ist eine Stadt der Brücken. Und da gibt es echt einige Superlative. Das fängt damit an, dort gibt es die älteste Brücke Sachsens, das ist die alte Elsterbrücke, die seit 1244 existiert. Also wirklich noch so Handelsstrecken darüber fuhren, also aus ganz, ganz alten Zeiten. Und die Brücke gibt es auch noch, ist sicherlich ein paar Mal repariert worden, da bin ich mir ganz sicher. Die zweite Brücke, die Elstertalbrücke, ist die zweitgrößte Ziegelbrücke der Welt. 279 Meter lang, 68 Meter hoch und die sieht wirklich sehr, sehr beeindruckend aus, weil die so wie Aquädukte auch manchmal so aussehen, so Bögen hat und das sind aber zwei Etagen, das heißt, also es hat so zwei, ja, also praktisch Bogen auf Bogen, sieht total geil aus. Und die dritte Brücke, die man erwähnen muss, ist die sogenannte Friedensbrücke und das ist die größte Bruchsteinbrücke der Welt. Also man merkt in Plauen Brücken, wenn man Brückenfan ist, ich weiß gar nicht, wie die Wissenschaft der Brücken heißt.
Brückologie
oder Architektur der Brücken. Ja, 90 Meter Spannweite, sieht auch ziemlich beeindruckend aus für so eine Brücke. Ja. Und das dritte, und das wusste ich selber nicht, kannte ich auch nicht, ist die Friedliche Revolution in Plauen. Mhm. Und sie gilt als Vorreiter der Friedlichen Revolution der Wende, also der Friedlichen Revolution in der DDR und der Wende. Mhm. Und das ist in der Hinsicht interessant zu erwähnen, weil man ja meistens, wenn man an diese Montagsdemos denkt und so, eher Leipzig vor Augen hat. Aber Plauen ist tatsächlich ein Ticken früher dran gewesen und hat so ein paar interessante Details auch. Letztlich, was man zum einen wissen muss, wir hatten ja in einer Podcast-Folge schon das Thema Westfernsehen. Und wir wissen ja, dass es in Sachsen auch Teile gab, die ja keinen Empfang Westfernsehens hatten. Das war in Plauen nicht der Fall, weil dort der Bayerische Rundfunk, dadurch, dass Hof eben so nah dran ist, sehr, sehr gut da reinsenden konnte. Und das gilt als auch eine der Erklärungen, warum in Plauen auch, sagen wir mal so, relativ viel schon an Politik stattfand, um diese friedliche Revolution in der DDR auch anzubringen. Am 7. Oktober, das war ja der Nationalfeiertag in der DDR, war 89 eine Demonstration und da waren tausende Einwohner auch auf der Straße und man hat dort auch mit Wasserwerfern reagiert. Allerdings war man so, glaube ich, auch überrascht davon, dass die Polizei selber gar keine, also die hatten gar nicht genügend Wasserwerfer, also haben die Feuerwehrautos genommen, um praktisch also die Leute dort mit Wasser, wie sagt man, zu bespritzen. Das klingt jetzt irgendwie sehr verharmlosend. Ja, und am 5. Oktober, also zwei Tage zuvor, sollte das Plauener neue Forum gegründet werden. Das neue Forum ist ja so so eine Bürgerrechtsbewegung oder eine Vereinigung von Bürgerrechtlern gewesen, die also praktisch in der DDR auch entstanden sind. Und man hatte dann aber ein bisschen Angst bekommen, weil wohl sehr, sehr viele kamen und man sich nicht mehr sicher war, ob nicht doch einige von der Stasi da waren. Und dann hat man praktisch aus dieser Gründung eine Friedensandacht gemacht. Und die war so erfolgreich, dass man sie nochmal wiederholen musste. Ja, und praktisch, also zeitgleich, muss man sagen, fuhren schon die ersten Züge, also am 4. und 5. Oktober fuhr jeweils ein Zug aus Prag nach Hof, nämlich mit den DDR-Geflüchteten, die in der Prager Botschaft waren. Wir kennen ja einige dieser Bilder, wo dann Genscher dann da auf dem Hof der Botschaft steht und wo man ja gar nicht mehr hört, also was er gesagt hat, aber dass dann praktisch die Einreise oder die Ausreise beziehungsweise erlaubt ist. Und tragisch ist auch, als dieser Zug durch Plauen fuhr, gab es tatsächlich auch Versuche von Menschen, also sich an diesen Zug zu hängen, um sozusagen mit diesem Zug wegzufahren. Am 15. Dezember 89, also schon ein paar Wochen später, gab es auch einen der größten Streiks in dieser Entwicklung. Dort haben 10.000 Menschen in Plauen für 2 Stunden auch gestreikt, also um Veränderungen sozusagen auch hervorzuholen. Und John Connolly, das ist ein Autor, der auch ein Buch geschrieben hat, der hat zu Plauen gesagt: Plauen war die erste ostdeutsche Stadt, die einen geeinten Willen zur Wende ausdrückte. Sie war die einzige, in der der ostdeutsche Umbruch von Anfang an eine Sache der Massen war. Um sozusagen da mal ein bisschen auch zu zeigen, wie wichtig der Plauen ist. Und das erklärt vielleicht auch, warum Plauen sich beworben hat, um das sogenannte Zukunftszentrum Deutsche Einheit oder länger ausgesprochen Zukunftszentrum für europäische Transformation und Deutsche Einheit, was man ja nach 30 Jahren Wiedervereinigung auch beschlossen hat, in Ostdeutschland zu bauen. Es hat was, da ist viel Geld drin und auch sozusagen viel Bedeutung. Und man hört auch, wenn man den Oberbürgermeister von Plauen hört, merkt man auch, die bemühen sich da auch wirklich drum. Also die sagen einfach, das Zentrum muss praktisch in dieser Stadt stehen. Ja, also man sieht, Plauen hatte einiges zu bieten. Ansonsten, wenn man die Fotos sich anschaut, der Zweite Weltkrieg hat zwar eine Menge dort angerichtet, allerdings ist sehr, sehr viel wieder aufgebaut worden. Es gibt dort viel zu sehen, sieht sehr, sehr hübsch aus und natürlich im Vogtland auch viel Natur drumherum. Also höchstwahrscheinlich auch nicht nur einen, vielleicht sogar 2 Besuche wert. Das war Plauen.
Spannend, wusste ich gar nicht. Habe ich neu erfahren. Guck mal, wie die Geschichte dann doch sich da so auf Leipzig fokussiert und das andere dann in den ganzen DDR-Retro-Dokus gar nicht stattfindet, ne? Oder ist mir noch nie begegnet bisher in diesen ganzen Dokumentationen der Wende?
Also ich hatte jetzt Plauen da auch nicht so in der Strecke gesehen. Ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass Leipzig ist natürlich einfach eine größere Stadt gewesen. Das heißt, die Demonstrationen sahen natürlich auch viel größer aus, als wenn sie jetzt in Plauen gewesen sind. Einfach schon von der Einwohnerzahl her. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Kamerateams viel eher in Leipzig da waren als in Plauen. Und wo keine Bilder, da keine Geschichte für eine Doku. Warst du denn schon mal in Plauen?
Nee, das war
ja,
ich.
Also du hast ja gesagt, die Ausstellung, sorry.
Ja, ich hatte eine Ausstellung, ich war allerdings nicht da. Ich hatte die Sachen nur hingeschickt, weil das zeitlich nicht gepasst hat. Und man von Köln unfassbar schlecht, ich weiß nicht, wie es jetzt mit der Umstellung der ICs nach Plauen kam. Es dauert eine Ewigkeit, man muss ewig warten, ewig hinherfahren. Es ist von der Anbindung her furchtbar.
Ja, das hatte ich nur so am Rande gelesen, aber tatsächlich hielt dort ja auch eine Zeit lang ein ICE. Und da merkt man immer, dass manche Städte wirklich so eine gute Zugverbindung brauchen, weil sie sonst irgendwie abgeschnitten sind.
Vielen Dank für das Thema. Das war die 27. Folge. Schön, dass alle dabei geblieben sind. Bis zum Ende. Finde ich immer schön, wenn die Leute das jetzt auch noch hören, weil sie nicht abgeschaltet, etwa schon die Hände im Spülwasser oder schon zur Arbeit gefahren sind. Einfach bis zum Ende. Ne? auf Wiedersehen, Alex.
Tschüssing.